Am Ende des Regenbogens wartet immer ein großer Schatz.
Nein, nicht am Ende. Gleich Anfang Juni. Bei der Glücksspirale gibt's jetzt 1,2 Millionen Euro sofort zu gewinnen. Plus zusätzlich 5.000 Euro im Monat. 20 Jahre lang.
Glücksspirale. In jeder Lottoannahmestelle und auf lottobayern.de. Lotto Bayern. Nimm dein Glück in die Hand.
Spielteilnahme ab 18. Chance auf den Höchstgewinn 1 zu 10 Millionen. Glücksspiel kann süchtig machen. Hilfe unter bijuk.de.
Lotto Bayern wünscht viel Spaß beim folgenden Podcast.
So, und wir sind live und jetzt versuche ich auch auf Instagram live zu gehen. Geht nicht. Eine Sekunde. Doch, jetzt geht's. Wir sind live hier beim 9. Schachtalk am Sonntag. Und ja, ich darf erstmal meinen Co-Moderator Jonathan Karlstetten entschuldigen. Der steht noch auf der Autobahn oder fährt auf der Autobahn, aber er plant später hinzuzukommen. Aber wir sind hier mit einem anderen internationalen Meister an Bord. Und zwar ist das Patrick Zelbel. Und in Vertretung für Johnny darf ich kurz die Vorstellung übernehmen. In der Jugend war er zweifacher deutscher Meister, U10 und U16. Seine höchste Elo war 2493, also knapp an GM-Stärke vorbeigeschrammt. In der Bundesliga spielt er für SV Mülheim Nord, beziehungsweise spielte, denn der Verein ist ja schmerzhaft abgestiegen, Patrick, du nix. Und er ist auch noch seit 2021 Pressesprecher bei der Sparkassen-Chess-Trophy in Dortmund. Hallo Patrick, grüße dich.
Hi Michael, danke für die Einladung und das Intro.
Ja, hast du gute Laune mitgebracht?
Ja, natürlich.
Sehr schön. Ja, wir sprechen ja hier immer über die Schachthemen der Woche, aber natürlich binden wir auch so ein bisschen das ein, was der jeweilige Gast so macht. Und da würde ich vielleicht gerade mal an die Bundesliga anknüpfen. Erzähl doch mal ein bisschen, wie das für dich war. Also du spielst bei Mülheim, aber diese Saison war für euch schmerzhaft mit dem Abstieg. Wie lief es? Woran hat es gelegen? Erzähl mal ein bisschen.
Ja, Schachbundesliga Mülheim ist ja eigentlich ein Traditionsclub immer in der Bundesliga gewesen, also über 20 Jahre dabei gewesen. Ich war jetzt auch 9 Jahre mit bei Mülheim in der Mannschaft als Stammspieler dabei. Und man muss sagen, am Ende waren wir jetzt wahrscheinlich auch eine der Mannschaften, die einfach das kleinste Budget haben in der Liga. Und am Ende, woran hat es gelegen? Wir haben im Laufe der Saison ein paar Spiele knapp verloren. Eine bittere Niederlage gegen Dresden zum Beispiel haben wir irgendwie nach sehr gutem Verlauf dann am Ende noch 4,5, 3,5 verloren, weil dann so die eine oder andere Partie gekippt ist. Da waren dann 3 Niederlagen nacheinander. Dresden, St. Pauli und Werder Bremen. Es waren so 3 knappe Kämpfe. Die verlieren wir alle 3, 4,5, 3,5 und einen von den 3, glaube ich, 5,3. So, und auf einmal stehen wir unten drin und sind dann zum letzten Abschlusswochenende hingefahren mit ja kleinen Hoffnungen, aber wenn man ehrlich war, waren die schon sehr begrenzt, weil wir noch Baden-Baden und Deizisau hatten, also 2 Top-Teams. Und gegen die gab es dann auch leider hohe Klatschen. So dass es dann am Ende der Abstieg war. Also nicht ganz überraschend, dass wir irgendwann dran sind, natürlich trotzdem bitter.
Ja, und du sagtest es schon, das geringste Budget, also ist es wahrscheinlich in der Tat so einfach, dass man sich, ja, das klingt jetzt nicht schön, aber eine gute Mannschaft einfach kaufen kann oder kaufen muss, wenn man Bundesliga spielen will, ne?
Ja, wenn man sich die Liga mal anschaut, sind ja schon einige Vereine dabei, die auf sehr wenig deutsche oder vielleicht sogar gar keine deutschen und lokalen Spieler mehr setzen. Und in Mülheim gibt es ja schon eine andere Philosophie. Also wir sind ja hauptsächlich Spieler aus der Region. Vorne haben wir David Navarra so als einzigen Weltklasse-Spieler aus dem Ausland, der uns dann oft am ersten Brett verstärkt. Und dahinter sind es aber ja hauptsächlich Leute so aus der Region. Daniel Friedmann, der in Bochum lebt, Michael Feigin lebt in Bochum, Daniel Hausrath, der lebt in Mülheim, ich lebe in Dortmund, also schon so die Spieler aus dem Ruhrpott. Und auch Leute, die einfach nur Amateure sind, ne? So wie ich oder Michael oder Valentin Buckels, wir haben ja alle einen ganz normalen Job quasi. Und ja, das ist ein bisschen anders als bei anderen Vereinen, denke ich. Ja. Trotzdem haben wir uns jahrelang natürlich gut gehalten und das Ziel war der Klassenerhalt, aber gut. Den haben wir jetzt verpasst.
Ja, erstmal Grüße zurück im Chat an den Thomas, Stammhörer hier bei uns, glaube ich schon. Schön, dass du wieder dabei bist. Ja, wie ist es eigentlich jetzt, wenn man abgestiegen ist, dann muss man sich auch so ein bisschen neu orientieren. Ambitionen abklopfen, die Mannschaft neu zusammenstellen. Der Gerald Hertneck hat hier letzte Woche schon verraten, dass ihr euren Spitzenspieler, den David Navarra, verliert an Solingen. Ist das richtig? Oh. Und wie sieht's aus nächste Saison? Sag bloß, das weißt du noch gar nicht.
Nee, ich wusste, dass der David nicht bleiben wird, weil er andere Angebote aus der Bundesliga hat. Und das ist ja auch völlig okay, dass er als 2700er Großmeister woanders in die Bundesliga wechselt. Also ich wusste, dass er geht, aber ich wusste noch gar nicht, dass er zu Solingen geht. Da wusste der Gerry mehr als ich. Ich bin da ja auch bei Bühler, ich sag mal, nur Spieler. Also ich bin da null in der Planung und Orga mit drin, sondern ich bin ein Spieler. Und der Plan ist aber, was ich jetzt gehört habe, dass die Mannschaft ansonsten zusammenbleiben soll.
Das heißt Aufstieg? Wiederaufstieg?
Das heißt, zumindest sind wir eins der besseren Teams dann in der zweiten Liga und wollen um den Aufstieg spielen. Ne? Ob es am Ende reicht, wird man sehen, aber zumindest bleibt die Mannschaft so zusammen und dann sollten wir eigentlich im oberen Drittel mitspielen.
Ja. Wir sind dann in der zweiten Liga. Liga sind... Ja. Ich wollte nur fragen, wie viele, da gibt es zwei oder drei Spielklassen? Ich weiß es jetzt gerade gar nicht auswendig. Also Nord und Süd, ne? Oder...
Ja.
Okay, und ihr seid dann...
Vier. Jetzt gibt es seit einiger Zeit zwei. Das heißt, wir sind in der Nordliga, da sind 12 Teams drin, 11 Runden. Naja, also auch ein bisschen weniger Reisen und ein paar Spiele weniger. Hat auch Vorteile.
Okay, ja, auch mal andere Turnhallen kennenlernen sozusagen. Was gibt es noch zur Bundesliga zu sagen? Weiß nicht, vielleicht ein Blick auf die erste Liga. Düsseldorf wird ja dieses Jahr nicht mehr vorne mitspielen. Das heißt, es wird wieder Baden-Baden werden, ne? Oder vielleicht ein Zweikampf gegen Firnheim. Was erwartest du?
Ja, ich habe nur auch gehört, dass Düsseldorf nicht mehr mit den Weltklasse-Großmeistern spielen wird. Das ist wohl ziemlich klar. Von daher werden nächstes Jahr die Favoriten wieder Baden-Baden und Firnheim sein. Genau. Firnheim hat ja super... super starke Mannschaft und habe auch immer das Gefühl, ein gutes Mannschaftsgefüge, womit sie dann vielleicht den kleinen Elo-Nachteil gegen Baden manchmal auch wegmachen können. Aber das werden wohl die beiden Favoriten sein. Und im Abstiegskampf, gut, da wird es wie immer erstmal darum gehen, dass die Aufsteiger wahrscheinlich damit mit in der Verlosung sind. Ne? Schaffreunde Berlin und Zugzwang München, ich weiß nicht, wie die sich verstärken, Gerry Hertneck und Co.
Ja, da hat der Gerry letzte Woche schon erzählt, die kriegen zwei Großmeister, den Vitali Kunin und den Leonardo Costa.
Okay.
Gut, die sind jetzt auch keine 2-7er, aber die machen die Mannschaft zumindest stabiler.
Ja.
Ja, wird spannend.
Naja, und die Aufstellungen, die kommen ja immer erst, ich weiß nicht, Juli oder sogar August. Von daher haben die Vereine ja noch ein bisschen Zeit. Deswegen weiß ich auch noch gar nicht, in der zweiten Liga einzuschätzen, wer jetzt da der Favorit sein wird.
Ja.
Also natürlich ist unser Anspruch, oben mitzuspielen. Aber noch gibt es ja keine Aufstellung der Vereine. Das habe ich mir auch noch nicht angeguckt, wer da genau wie wo spielen wird.
Okay, ja, dann warten wir ab. Du selbst hast ja fast Großmeisterstärke, also deine höchste Elo war 2,493, jetzt glaube ich 5 Punkte weniger oder so. Ich weiß noch, ich habe dich ja vor ein paar Jahren mal im Schachgeflüster-Podcast interviewt, ja. Ich glaube, da warst du so bei 2,470 oder sowas, da habe ich dich noch gefragt, wie sieht's denn aus mit Großmeister, und dann meintest du so, ja, mal gucken, also muss nicht unbedingt sein, aber wenn ich noch ein bisschen stärker werde, dann vielleicht. Ja, jetzt bist du noch ein kleines bisschen stärker geworden. Jetzt fehlt ja wirklich nicht mehr viel.
Ja, ist korrekt. Also letztes Jahr hatte ich, oder die vorletzte Bundesliga-Saison quasi, war sehr, sehr gut. Und dann war ich bei 2490. Dann wollte ich natürlich diese Saison einmal zumindest die 2500 überschreiben. Das hat halt knapp nicht geklappt, wie du schon gesagt hast. Da fehlte dann zwischendurch mal, fehlten mal ein, zwei Siege. Hatte Anfang des Jahres dann ein paar nicht so gute Partien. Also ja, bin nah dran, habe aber auch seit Jahren halt kaum oder immer nur Mannschaftskämpfe gespielt. Jetzt nächste Woche spiele ich tatsächlich mal wieder ein Schachturnier, so ein Einzelturnier, ein geschlossenes Rundenturnier in Holland, in Maastricht, beim Limburg oben. Mhm. Da ist ein geschlossenes Turnier, von daher, ja, bin ich mal gespannt, wie es da läuft. Und da ist das Ziel natürlich, auf eine Großmeisternorm zu spielen, wenn es gut läuft.
Okay, also ne, man braucht ja die 2500 und noch drei Normen. Wie viele Großmeisternormen hast du denn schon?
Eine.
Das heißt, du bräuchtest noch zwei gute Resultate bei Turnieren sozusagen oder und dann
genau.
Die 7 Punkte mehr.
Ja. Genau. Ja, also da liegt überhaupt kein Fokus drauf. Ich habe ja auch einen ganz normalen Job und spiele Schach ja wirklich nur so amateurhaft nebenbei. Aber wenn ich schon spiele, dann nehme ich natürlich auch ernst und jetzt ist man sehr nah dran. Von daher will man natürlich die 2,5 einmal knacken. Das wäre ja gelogen, wenn ich sagen würde, es wäre jetzt egal. Von daher, das ist natürlich das Ziel. Und wenn man die einmal hatte, dann kann man ja zumindest sich immer mal Turniere rauspicken. Und noch versuchen, die Norm dann auch zu ergattern.
Ja. Erzähl doch gerne mal, dein Job, das war bei einer Zeitung oder so, glaube ich, gell?
Ja, ich bin mittlerweile beim Medienhaus für die Energiewirtschaft, also B2B-Fachmedium, Online-Medium. Wir richten Events aus in der Energiebranche und haben so einen täglichen Newsletter für die Energiewirtschaft, Energate. Also sehr speziell. Und vorher war ich jahrelang bei dem lokalen Zeitungsverlag hier im Key Account Management. Genau, bei den Nachrichten rund um Dortmund.
Ja. Ja. Und da konntest du auch immer schön über euer Turnier in Dortmund berichten. Das ist vielleicht so ein bisschen schon die Überleitung. Ja. Du bist ja seit 3 Jahren Pressesprecher beim, es hat 2 Namen, glaube ich, gell? Das Sparkassen, hilf mir auf die Sprünge.
Sparkassen Chess Trophy ist der Name, natürlich auch mit unserem Hauptsponsor der Sparkasse mit drin. Bekannt sind sie ja als internationale Dortmunder Schachtage. Vor allem in der Schachszene. Ne? Ja.
Ja. Und da bist du noch aktiv?
Da bin ich noch aktiv, ja. Ich glaube, mittlerweile sind sogar 4 Jahre, 2021, als wir nach Corona wieder ausrichten konnten. Seitdem bin ich da in der Organisation mit drin. Genau. Und bin da ja für die Pressearbeit verantwortlich, mittlerweile aber auch für alles rundherum. Also wir haben einen Verein, der das ausrichtet, gegründet damals. Da bin ich jetzt 2. Vorsitzender und kümmere mich auch viel um das Turnier an sich und Spielerbetreuung der eingeladenen Leute. Genau.
Ja, und es gab ja auch einen Generationenwechsel so ein bisschen bei euch, ne? Die langjährigen Veranstalter sind ja zurückgetreten. Magst du da noch ein bisschen was sagen, wie das kam?
Ja, letztes Jahr hatten Carsten Hensel und Stefan Koth, die beiden haben die 50. Schachtage, das war vor 2 Jahren das große Jubiläum, noch in der Westfalenhalle, sehr groß. Und das haben die beiden dann noch hauptverantwortlich mitorganisiert. Und danach haben beide gesagt, okay, jetzt ist nach 20, 30 Jahren in der Schachorganisation auch mal gut und die sind beide weiterhin im Verein und helfen auch beim Turnier oder wenn wir Fragen haben oder mal Kontakte brauchen, sind aber aus der operativen Rolle rausgegangen. Und genau, und deswegen haben wir das intern dann ein bisschen umstrukturiert und das war auch ein ganz guter Anlass, dass das 50. Jubiläum mit den beiden noch stattfand und die danach jetzt einen Schritt zurück gemacht haben. Also Carsten Hensel, den hattest du ja auch mal interviewt in deinem Podcast, früher auch Manager von Peter Aleko und Wladimir Kramnik gewesen. Und der war ja dann jetzt die letzten Jahre auch der Veranstaltungsleiter der Schachtage. Ja. Und ja, seit letztem Jahr machen jetzt das Christian Jochmann als Vereinsvorsitzender, der Andreas Jagodzinski, der auch aus vielen anderen Posten bekannt ist, der auch schon mal beim DSB gearbeitet hat und im Schachbund NRW viel macht. Und ich und der Sebastian Hensel, der Sohn von dem Carsten, der macht die Technik, weil er auch beruflich aus der Richtung kommt. Also der kümmert sich dann um Bühnentechnik und Live-Übertragung und Co. Das ist so das Kernteam jetzt.
Wir haben im Chat noch eine Anregung, Patrick. Der Thomas schreibt, schade, dass es die Autogrammstunden in der Sparkasse Dortmund nicht mehr gibt. War immer toll, die Stars hautnah zu erleben. Ich weiß jetzt nicht, ob er mit der Sparkasse Dortmund, ob er meint, während des Turniers oder ob das ein separates Event war, eine separate Autogrammstunde, Thomas. Kannst du vielleicht erzählen?
Nein, damals gab es das mal, dass man an dem spielfreien Tag des Superturniers, was es damals gab, da gab es mal das Angebot, 2 Minuten gegen 5 Minuten zu zocken gegen die Großmeister. Dann konnte man sich vorher eintragen, dann konnte man auch eine Partie mal gegen einspielen und dann gab es aber auch mal einfach Autogrammstunden in der Sparkasse. Ja. Ich meine, im letzten Jahr haben wir ja auch so ein Zeit-Event gemacht mit Elisabeth Peetz und Dinara Wagner, die ja letztes Jahr das Match gespielt haben. Also die waren ja auch hautnah zu erleben. Im Moment haben wir ja dieses Superturnier einfach nicht. Und von daher hat sich so eine Autogrammstunde im Moment erstmal erübrigt.
Ja, okay, ich meine, die Weltstars sind es jetzt vielleicht gerade nicht mehr, aber ich finde es generell die Idee, so, ich sag mal, Nebenevents zu machen und so ein richtiges Happening draus zu machen, ne? Nicht nur Schach zu spielen. Die Idee ist, glaube ich, ganz gut.
Ja, das hatten wir letztes Jahr auch aufgegriffen, dadurch, dass wir an einem anderen Ort für die Teilnehmer des B-Opens ein Schnellschachturnier mit einem Dortmunder Verein, dem DSV, veranstaltet haben. Und ja, die beiden Spielerinnen waren da auch vor Ort. Von daher haben wir das letztes Jahr auch auf die Art und Weise gemacht. In diesem Jahr haben wir auch an einem Tag noch was Besonderes vor mit den 4 Spielerinnen aus dem Frauenturnier. Genau.
Ja, ich finde ja immer noch, ich möchte unbedingt mal ein Schachboxen mit Elisabeth Peetz sehen. Ich weiß nämlich, dass die das macht und ich hatte schon die Idee, das beim Kränke-Schachturnier zu machen. Da hätte es vielleicht die Möglichkeit gegeben, aber es war alles so kurzfristig, dass es dann nicht geklappt hat. Aber ja, so Schachboxen, was hältst du davon generell jetzt? Vielleicht nicht als Idee für das Turnier in diesem Jahr, aber ist das so deins?
Naja, ist ja auf jeden Fall auch, wie du sagst, ein großer Spaß. Da gab es ja auch mal in den USA eine richtig große Veranstaltung. Und auch hier aus NRW kommt ja der eine, der Denno, der seinen Schachbox-Club
ja,
organisiert.
Ja, genau, Denno Probst, ja. Schachbox in Köln, genau. Hast du Kontakt zu dem?
Nicht wirklich, nein. Aber ich hatte damals auch mal diese Live-Übertragung gesehen, wo The Big Week das mitkommentiert hat und so. Also lustig ist es ja auf jeden Fall. Gibt, glaube ich, nicht so viele, die es wirklich ausüben. Aber zum Angucken, wenn es dann mal stattfindet, interessiert es, glaube ich, viele. Ne?
Ja, ich meine, Skispringen machen auch nicht viele, ne? Und gucken sie trotzdem an. Zumindest früher, als die Deutschen noch gut waren.
Ja,
ja. Ja, sehr schön. Und ihr seid jetzt aber nicht mehr in der Westfalenhalle, sondern seid ein bisschen eine Nummer kleiner, auch von den Stars her. Hat wahrscheinlich einfach finanzielle Gründe, ne?
Ja, das ist, glaube ich, kein Geheimnis, dass das Sponsoring halt etwas runtergefahren wurde und deswegen sind wir jetzt in Dortmund in einer Location gewechselt, bis wo wir uns auch getroffen haben. Da waren wir noch in der Dortmunder Westfalenhalle, was so die größte Location und wahrscheinlich auch die beste ist, die man in Dortmund haben kann. Und jetzt sind wir im Kulturzentrum Alte Schmiede. Das ist nicht weit von der Innenstadt weg in Dortmund-Huckade. Einfach eine Veranstaltungslocation und sind da in Huckade jetzt auch gut vernetzt mit anderen Vereinen und Co. Also für den aktuellen Status eine super Location. Natürlich eine Nummer kleiner als in der Westfalenhalle, ja.
Wie viele Spieler erwartet ihr da jetzt?
200 A oben, 200 B oben ist die Grenze.
Ach ja,
das ist die hatten wir letztes Jahr, waren wir auch quasi ausverkauft. Da musste man mit einer Warteliste am Ende arbeiten. Da waren es dann in beiden Turnieren auch die knapp 200, weil wir es halt so machen, dass vormittags das B oben spielt, nachmittags spielt dann das A oben und das Frauenturnier, was wir ausrichten. Und im Spielsaal ist einfach Platz für maximal 200. Mehr wäre zu voll. Und von daher dieses Konzept des morgens B-Open, nachmittags A-Open. Für nachmittags haben wir dann einen Live-Kommentar mit Arthur Yusupov auf Deutsch. Der kam letztes Jahr auch gut an für die Leute vor Ort. Und so das Konzept.
Ja. Ah ja, 400 Spieler, das ist ja doch, also seid ihr zwar vielleicht nicht das größte Turnier, aber doch unter den größten Open, sage ich mal.
Ja, ja, auf jeden Fall. Also, das gehört dann immer noch zu den Top 3 in Deutschland und genau. Ja, in der Spitze also, ist es ja auch ziemlich stark im A-Open bei uns.
Ja, ich meine, Grenke ist natürlich konkurrenzlos, ne? Das ja. In Karlsruhe, das kann man nicht, damit kann man sich nicht vergleichen. Aber dann gibt es noch die Deutsche Schachamateurmeisterschaft, die Turniere, die haben ja auch teilweise 600 bis 700 Spieler.
Gut, das ist das Konzept dieses Anlass, die sind auch riesig groß, klar, aber das ist natürlich auch unbeschränkt, ja.
Und dann bin ich schon am Nachdenken, was da dann noch kommt.
Na, am Tegernsee das.
Ach ja, OIBM Tegernsee.
Genau, und immer Anfang November, wo der Sebastian Siebrecht Turnierdirektor ist, die haben auf jeden Fall auch über 500 Leute immer.
Ja. Ja. Ja, ja. Hier, Harald mit einem sehr interessanten Nachnamen fragt, guten Abend, wird der Live-Kommentar mit GM Yusupov dieses Jahr gestreamt?
Das ist zumindest unser Plan, das umzusetzen, ja. Letztes Jahr waren wir das erste Mal in der neuen Location, da haben wir es nicht gemacht, da haben wir gesagt, wir gucken erstmal, dass das vor Ort alles passt und die Basics stimmen. Und dieses Jahr sind wir aber auch dran zu planen, dass wir den Kommentar, der für die Leute vor Ort ist, wo die Leute vor Ort ja trotzdem noch mitmachen können, auch online gestreamt wird, auf Deutsch, genau.
Ja, sehr schön. Und du machst wieder Interviews wahrscheinlich nach den Partien, ne?
Ja, oder? Wahrscheinlich. Mal gucken, wie sich das so ein bisschen organisiert. Wie gesagt, ich bin so ein bisschen in die Turnierleitung auch mit reingerutscht, weil auch der Andreas Jagodzinski beruflich viel um die Ohren hat und wahrscheinlich nicht die ganze Woche da sein kann. Von daher übernehme ich da auch einiges. Und deswegen haben wir die Katharina Reinecke mit ins Team genommen.
Ach was, okay.
Die unterstützt uns dieses Jahr so ein bisschen in der Pressearbeit. Von daher mal gucken vor Ort, wie sich das so ergibt, ob sie vielleicht was übernimmt, was ich mache, was sie macht. Aber das machen wir dann zusammen. Mal sehen, wie sich das einspielt. Aber ja, die Idee ist immer, die Spieler nach der Partie zu ihren Partien zu interviewen. Das kam ja immer sehr gut an.
Ja, auf jeden Fall. Ja, die Katharina, das ist aber ein interessanter Move, den ihr da gemacht habt. Wie seid ihr auf die aufmerksam geworden?
Die war letztes Jahr vor Ort für den Deutschen Schachbund. Da hat sie einfach für den DSB vor Ort berichtet. Und ja, einfach aufgrund dessen, dass ich halt noch andere Aufgaben jetzt im Team habe, ist klar, irgendwann ist irgendwie mein Tag auch mal voll. Und dann haben wir halt uns überlegt, okay, eigentlich bräuchten wir in der Öffentlichkeitsarbeit vielleicht noch jemanden, der helfen kann. Und da sie schon mal da war und, glaube ich, ganz gut ins Team passt, haben wir sie einfach angesprochen und ja, gefragt. Und da sie jetzt ja auch nicht mehr beim DSB ist, passte das ja auch ganz gut.
Ja, ich glaube, sie ist jetzt auch in dem Levi-Rossmann-Team irgendwie mit drin, ne? Und organisiert. Ich weiß gar nicht, ob sie das hauptberuflich macht oder nur so nebenher, aber da hat sie ihre Erfahrung gemacht.
Ja, also Details weiß ich auch nicht, aber sie hatte erzählt, dass sie bei der Gotham Chess Tour da überall unterwegs sein wird. Genau.
Ja. Bist du auch Gotham Chess-Fan oder ich meine, der spielt ja wahrscheinlich sogar schlechter als du Schach. aber ja, wie hältst du es so mit den ganzen Streaming-Stars und so? Du kennst wahrscheinlich den Namen, aber hockst jetzt vermutlich nicht da vor Twitch und schaust dir die Partien an, oder?
Korrekt, korrekt, ja. Nee, da bin ich nicht so der riesen YouTube- und Twitch-Gucker. Wenn ich hin und wieder schon mal ein Schachstream angemacht habe, dann bei Hikaru Nakamura. Aber das war's auch fast.
Okay, und an Nakamura, was gefällt dir da?
Nee, gut, dann sieht man ja zumindest wirklich Schach auf allerhöchstem Niveau, Blitzschach. Also die anderen machen ja schon eher Content, okay, für die breite Masse, aber bei Nikaro, wenn er dann Title Tuesday gegen irgendwelche anderen Top-Großmeister spielt, dann ist es ja nicht nur unterhaltsam, was er ja auf jeden Fall ist, sondern auch schachlich irgendwie spannend.
Ja.
Ja, aber
Lernst
ich
du da
bin da
auch
nicht so
noch
der
was?
riesen YouTube-Gucker.
Lernst du, also Stichwort Verbesserung im Schach, lernt man deiner Meinung nach vom Zugucken von anderen Spielen oder ist das doch eher Unterhaltung, selbst bei Nakamura?
Schon Unterhaltung, ja.
Ja.
Und schon sagen, ja.
Und wie lernst du jetzt oder wie hältst du dein Niveau oder wie versuchst du die 2,5 zu knacken? Was machst du dafür?
Auch ja, was man ja auch macht, ist schon Turniere verfolgen und mal hier und da Ideen aufschnappen. Ne? Das müssen ja auch gar nicht so die Top-Turniere sein, gerade wenn die deutschen Spieler irgendwo zocken. Das interessiert mich ja meistens mehr, als wenn jetzt die Nummer, also wenn es das 10. Mal im Jahr Caruana gegen Carlsen gibt. Ich finde, da gibt es im Moment auch ein bisschen viel Angebot, dass die ständig gegeneinander spielen.
Ja.
Aber einfach Ideen aufgreifen, ne? Wenn du jetzt irgendwelche Turniere siehst, wo dann 2-5er, 2-6er spielen und interessante Eröffnungsideen spielen und man denkt, okay, und dann gucke ich mir die natürlich selber ein bisschen an und versuche die aufzugreifen, zu verfeinern und uns selbst zu übernehmen. Ansonsten spiele ich natürlich selber so ein bisschen Blitzschach online. Gerade wenn man mal irgendwie in der Bahn sitzt und dann eine halbe Stunde Zeit füllen kann, das ist so das, was ich mache. Es ist kein großer Trainingsplan hinter, sondern einfach so versuchen, ein bisschen fit zu bleiben.
Okay, aber Taktiktraining oder sowas ist gar nicht mehr so nach dem Motto, Taktiken sehe ich eh, oder? Weil mich wundert es manchmal bei Großmeistern, dass die fast nur auf Eröffnung aus sind. Und dabei wird das Spiel doch halt durch Taktiken im Mittel- und Endspiel meistens entschieden, auch bei Großmeistern.
Ja, das ist ja auch so. Und jeder Trainer empfiehlt es ja auch, sich da reinzuknien und Taktikaufgaben zu machen. Ich bin ehrlich, da war ich noch nie besonders fleißig drin. Von daher, der Johnny ist dazu
Der
gekommen.
Johnny ist da, ja, schau mal.
Was
Verstärkung.
ein Scheiß.
Johnny, erzähl.
1,5 Stunden Stau. Ich bin um 15 Uhr losgefahren, ungefähr. In Itzehoe und sollte um 19:11 Uhr hier sein. Ich bin jetzt gerade im Laden. Also ich bin jetzt tatsächlich im Laden, nicht so Pseudo-Hintergrund, sondern ich sitze gerade an der Kasse im Laden. 1,5 Stunden Unfall und was weiß ich.
Okay,
Hoffentlich ist es
aber
ein langes Wochenende.
du blickst auf ein erfolgreiches Turnier zurück. Erzähl doch mal, wie es war und wo du warst.
Ich war in Itzehoe beim 4. Itzehoer Open. Veranstaltet von den Schachfreunden Wilstermarsch und Itzehoe, die vielleicht auch dafür bekannt sind, ganz tolle Live-Übertragungen zu machen. Die sind ja mit 150 Live-Brettern ausgestattet, machen ganz, ganz viel. Mit denen habe ich auch immer gerne zusammengearbeitet. Und genau, die veranstalten da ihre Turniere, die gibt es seit 2014. Ich habe bisher jedes Jahr mitgespielt und habe am Ende 6 aus 7 geholt, was am Ende okay ist, und habe dann nach Feinwertung das Turnier gewonnen. Vor einem, ich hoffe, ich erzähle nichts Falsches, syrischen Flüchtling, der vor 8 Monaten nach Deutschland gekommen ist. Jetzt mit dem einige Fans der Frauen-Bundesliga werden, wird sein Name sicherlich was sagen. Im Moment mit Andreas Albers in der WG lebt. Andreas Albers lebt ja schon immer in Hamburg und der ist ja zugezogen. Und der hat witzigerweise eine DWZ von über 2,6. Also seine Elo ist 2,330, aber seine DWZ ist 2,600, weil er recht erfolgreich gespielt hat, seit er in Deutschland ist und eine entsprechend hohe Einstiegszahl hat. Genau. Und das Turnier habe ich gewonnen. Und dann, jetzt bin ich wieder hier.
Und jetzt hast du den Pokal nach Hause.
Ja, es gab keinen Pokal. Ich muss mir hier irgendein im Laden stehen, ein paar Pokale rum. Ich habe meine Kinder schon heiß gemacht, dass ich einen Pokal gewann, weil das Geld interessiert die natürlich nicht. Aber die wollen immer den Pokal haben. Es gab keinen Pokal diesmal, sonst gibt es immer riesige Pokale. Ich werde mir hier irgendeinen mitnehmen und sagen, hier, ich habe einen Pokal gewonnen.
Sonst glauben die das nicht. Okay.
Ja. Wobei, die haben mich eben angerufen und gesagt, dass sie vielleicht zugucken. Also ich hoffe, sie haben das jetzt nicht, egal. Das werden wir jetzt aber gerade das.
Also du wolltest ja noch sagen, dass es ein großartig organisiertes Turnier war und du immer gerne hingehst, ne?
Ja, auf jeden Fall.
Ja, sehr schön, okay. Ja, wir waren gerade mitten im Plaudern. Ich wollte eine Frage nicht unterschlagen, die hier noch reinkam von Harald. Patricks schachliches Vorbild, hast du da eins?
Auch als Kind fand ich Alexei Schirow immer super, habe immer seine Partien studiert. Und mittlerweile habe ich ihn auch persönlich mal kennengelernt, habe auch mal gegen ihn gespielt und chancenlos einen Punkt abgeliefert. Also wenn ich einen nennen soll, dann Schirow.
Johnny, du kennst ihn, glaube ich, sogar besser, gell?
Ich kenne ihn ganz gut, ja. Ich war bei seiner letzten Hochzeit sein Trauzeuge. Beziehungsweise so eine Art Kombi. Also es gab zwei Trauzeugen, die im Grunde genommen also für beide da waren. Er ist inzwischen schon wieder geschieden von der damaligen dann Braut. Und genau, ein sehr guter Freund von mir. Ich kenne ihn seit diesen 10 gegen Lüneburg. Ich weiß nicht, ob das noch irgendwem was sagt. Da hatte ich 10 Großmeister eingeladen, die jeweils gegen 30 Leute simultan gespielt haben. Einmal war sogar Kasparov vor Ort, was natürlich dann mit Schirow so eine Sache war. Aber naja, und irgendwie ist dann eine Freundschaft entstanden. Und ja, das war total witzig, weil er hat mir erst einen Tag vorher gesagt, dass ich sein Trauzeuge bin.
Ach was.
Und er sagte mir, nee, aber das ist ja klar. Ich sagte, ja, mir war das jetzt nicht klar. Er sagte mir einen Tag vorher, naja, ist ja klar, dass also bei dir waren wir uns sofort einig. Und dann sagte ich, ja, okay, alles klar, gut. Dann hatte ich natürlich nichts Spezielles vorbereitet, aber genau.
Okay, sehr schön. Das war doch der mit diesem Zug des Jahrhunderts irgendwie, wo der Läufer
gegen Topalov
geopfert wird, ne? Ja. Also wer den jetzt nicht kennt, unbedingt mal googeln. Schirow, was war das? Gegen welchen Spieler war das?
Topalov.
Topalov
im Topalov. Patrick.
Ja.
Wobei ach, Topalov gegen Topalov, Schirow.
Ja, Topalov, Schirow, genau.
Ja. Der arme Topalov, der hat doch auch diese tolle Partie gegen Kasparov verloren in Weig an See. Der ist ja, muss immer hier in solchen prominenten Partien herhalten.
Hat auch viele tolle Gewinnpartien gespielt.
Hat auch ein paar gute gewonnen, ja.
Das glaube ich. Okay, ich gehe gerade mal meinen Zettel durch. Wir sind nämlich schon fast bei einer halben Stunde. Patrick, du hattest vorher noch ein Thema erwähnt, als wir darüber gesprochen haben. Und zwar der DSB-Kongress, der ist ja jetzt gelaufen in NRW auch, bei dir um die Ecke in Paderborn. Und die Ingrid Lauterbach ist wiedergewählt worden als DSB-Präsidentin knapp und hat sich da durchgesetzt gegen Paul Meyer-Duncker. Hat das für dich irgendwelche Auswirkungen? Hast du irgendeine Meinung dazu? Ich sag mal, das normale Schachvereinsmitglied ist ja relativ unbetroffen davon, wer an der Spitze des Verbandes steht. Wie sieht es bei dir aus? Inwiefern betrifft dich dieses Amt oder die Position, wer das bekleidet?
Ehrlich gesagt auch nicht wirklich. Vielleicht kriegt man es irgendwann in der Zukunft mal hin, da auch einen besseren Austausch zu schaffen zwischen den Top-Turnieren in Deutschland und dem DSB. Ich meine, das gab es ja in der Vergangenheit auch schon mal, dass der DSB sich so ein bisschen engagiert hatte und auch immer ein DSB-Spieler in das Superturnier eingeladen wurde. Jetzt achten wir als Veranstalter natürlich drauf, dass wir Nationalspieler einladen. Das machen wir aber eigenständig. Das machen wir jetzt nicht mit dem DSB zusammen. Von daher wäre vielleicht ein Wunsch, das für die Zukunft nochmal anzudenken und was man da vielleicht auch gemeinsam auf die Beine stellen kann im Moment. Ich kenne natürlich beide, die Ingrid Lauterbach, die hat ja auch bei uns sogar im Team mal mitgearbeitet vor 2 oder 3 Jahren. Der Paul Meyer-Duncker war, ne? Ja genau, als Schiedsrichterin. Der Paul, der war auch schon mal die ganze Woche in Dortmund, hat als Teilnehmer mitgespielt, nebenbei auf dem DSB-Kanälen darüber berichtet. Das war damals auch sehr cool. Da war er noch beim DSB in der Öffentlichkeitsarbeit. Also ich kenne beide und habe da aber keine große Meinung gehabt und mich auch nicht viel mit beschäftigt, ehrlich gesagt, mit den Wahlen.
Wie ist denn die Erwartung? Also ich meine, ihr macht ja eines der Top-Turniere in Deutschland und vor allem einen der wenigen, die dann nochmal so eine Spitzengruppe haben. Wie ist denn die Erwartung von euch als Veranstalter an den DSB? Was ist da an Unterstützung geben könnte, weil ich glaube, der normale Schachfan macht sich da gar keine Gedanken. Sind das 5.000 Euro, sind das 100.000 Euro, was ist da normal oder wie sind da die Erwartungen?
Ja, das ist eine gute Frage. Also es gibt da wirklich gar keinen großen Austausch im Moment. Also das wäre ja eher mal eine Idee, überhaupt darüber zu sprechen, auch als der DSB Probleme hatte, überhaupt ihre Meisterschaften auszurichten. Also wieso geht man nicht mal in den Austausch und sagt, okay, ihr wollt eure Meisterschaft vielleicht in ein Schachfestival integrieren, lasst uns auch mal drüber sprechen. Mhm. Also das wäre jetzt mal unabhängig von finanziellen Sachen die Idee. Das andere wäre, ob der DSB natürlich Geld dazu tut und die eigenen Spieler einlädt, um denen eine Chance zu geben. Gerade wenn wir mal drüber nachdenken wollen, auch wieder ein geschlossenes Turnier für die Männer auszurichten, ist ja jede Unterstützung willkommen. Wir haben vorhin schon drüber gesprochen, ist ja offensichtlich, dass die Unterstützung ein bisschen weniger geworden ist durch unsere Hauptsponsoren. Ich meine, wir sind dankbar, dass es die seit vielen Jahren gibt, aber die ist nochmal kleiner geworden. Also vielleicht sollte man allgemein mal in Austausch gehen. Wir haben da überhaupt keine konkreten Vorstellungen. Ich glaube, wir tun ja schon einiges auch für die Topspieler in Deutschland. Ich meine, jetzt dieses Jahr haben wir auch wieder das Frauenturnier, wo Dinara Wagner, Elisabeth Peetz ein hochklassiges internationales Frauenturnier bekommen. Wir laden die deutschen Spieler ein und wir geben ja auch den jungen Leuten, Marius Deuer haben wir jetzt eingeladen, die Chancen Norm zu erzielen. Christian Glöckler ist wieder dabei. Also ich glaube, auch Veranstalter sind ja fürs deutsche Schach wichtig.
Absolut. Christian Glöckler übrigens, habe ich heute gelesen, fünftstärkster Spieler in der Welt in seiner Altersklasse. U14 oder so, weiß ich jetzt nicht genau, aber das ist ja schon ein Riesentalent, was daran wächst. Also.
Ich fand die Performance krass bei der Deutschen Blitzmeisterschaft. Da wurde er ja Zweiter letzte Woche. Also vor Matthias Blühbaum, vor Frederik Swane, vor Alexander Donchenko. Ich habe jetzt nicht live zugeguckt, aber die Performance an sich ist natürlich krass.
Hat einer schon mal gespielt von euch gegen ihn?
Nein.
Okay.
Wir sind zu alt.
Ja, zu langsam. Okay, ja, bin ich mal gespannt, was der für einen Weg geht. Im Blitz ist Glöckler Nummer 1 in seiner Altersklasse, sehe ich hier im Chat von Jess Golfer. Das bist Sebastian ist das, glaube ich. Sebastian. Ich weiß nicht, darf ich den Nachnamen jetzt sagen? Du bist anonym.
Ja, der ist, also, steckt Sebastian, ja schon halb im Benutzernamen drin.
Okay, also Sebastian Swoboda aus Braunfels, der Verein, der immer die deutsche Frauenmannschaftsmeisterschaft der Landesverbände organisiert, so heißt es, glaube ich. Und der schreibt, im Blitz ist Christian Glöckler Nummer 1 in seiner Altersklasse in der Welt, ne? Glaube ich sogar, ja, tatsächlich. Also das ist ja stark. Ja. Ja, Patrick, das bringt mich auf die Idee, also du hattest jetzt die Idee Austausch mit DSB, aber ich habe dich damals schon gefragt, ich habe immer noch diese Vorstellung, wie es zum Beispiel in Tschechien, da gibt es so eine tschechische Schachtour, die sich aus verschiedenen Turnieren zusammensetzt, in Spanien gibt es das, glaube ich, auch, wir haben vorher über Skispringen gesprochen, da gibt es doch diese Vier-Schanzentournee, ne? Also die, wo sozusagen das Zusammentun von vier verschiedenen Skispringen so den Reiz ausmacht. Das finde ich auch immer schade, dass es das in Deutschland nicht gibt, so eine deutsche Schachtour oder sowas mit Turnieren. Aber gut, da ist wahrscheinlich jedes Turnier mit sich selber derart beschäftigt, damit, dass es dazu gar nicht kommt, zu so einem Austausch oder zu so einer Idee. Was meinst du dazu?
Ja, wahrscheinlich. Ich meine, das Einzige, was gemacht wird, ist eigentlich darauf zu achten, dass die Termine passen, ne? Dass sich da keiner in die Quere kommt. Da achten ja alle Veranstalter drauf. Ansonsten ist das beschränkt. Da bräuchte man halt irgendwie die Initiative von oben. Aber wer soll das übernehmen und anstoßen? Das ist nicht so einfach, ne?
Ja.
Und das ist für mich auch eine Aufgabe. Ja.
So. Nee, mach du.
Ich wollte nur sagen, es ist auch aus meiner Sicht eine Aufgabe des Deutschen Schachbundes, da mal aktiv zu werden. Es gibt, wie gesagt, das Spanien gibt es das, in Portugal gibt es das auch. Ja. Und es ist einfach toll zu wissen, sozusagen, dass man im Sommer einfach überall spielen kann. Und wer soll das machen außer der DSB?
Naja, man könnte auch privat irgendwie sich vereinigen als, keine Ahnung, als Vereinigung der Deutschen Schachturnierorganisatoren e.V., weil der Schachbund hat ja schon genug Aufgaben.
Ja, die Turnierveranstalter auch. Also so ein Turnier und sich dann noch mit den anderen abzuplagen. Ja. Also ich glaube, das ist, ja.
Ja.
Ich aktuell, glaube ich, nicht denken, ja.
Habt ihr noch Themen? Weil ich hätte sonst noch Schulschach im Angebot, aber ich wollte euch nicht abschneiden. Wir sind auch schon fast überfällig eigentlich. Patrick, du hast über das Schulschach angefangen, gell?
Nicht direkt eigentlich. Tatsächlich bin ich so in den Schachverein, habe ich mich verlaufen. Also ich habe das Spiel eher zu Hause gelernt okay. und bin dann direkt in den Brakler Schachverein.
Bei Wikipedia habe ich irgendwas gelesen, was du in jungen Jahren Schulschach gespielt hast.
Ja, ich habe viel Schulschach gespielt, aber ich habe jetzt nicht durch die Schule angefangen. Also meine Schule war dann auch, da waren einige vom Schachverein Brakel. Die Schachfreunde Brakel sind einer der größten Vereine in Deutschland, gerade im Jugendbereich. Und da waren viele aus dem Verein auf meiner Schule und deswegen haben wir natürlich auch an super vielen Turnieren teilgenommen und auch Titel gewonnen und Co. Angefangen habe ich aber jetzt nicht über die Schule.
Weil ich komme drauf, weil ich habe ja den Deutschen Schachkongress heute und gestern auf Twitch verfolgt. Und da war auch eine Diskussion, ob Schulschach eigentlich Aufgabe des Schachbundes ist oder nicht. So komme ich auch drauf, Johnny, weil du sagst Aufgabe des Schachbundes. Wie würdet ihr das beim Schulschach sehen? Weil das haben tatsächlich die Kandidaten für das Präsidentenamt unterschiedlich gesehen. Der Paul Meyer-Dunker meinte, ja schade, dass es dieses Programm nicht mehr gibt, wo Schulen unterstützt worden sind vom Schachbund. Und Ingrid Lauterbach meinte dann, naja, das sei eigentlich Sache der Landesverbände, das Schulschach. Habt ihr da eine Meinung zu?
Nö. Ich habe immer noch das Gefühl, dass der DSB professioneller aufgestellt ist als die allermeisten Landesverbände. Wenn ich da so teilweise in so manchen, nicht jeden Landesverband reingucke, dann ist da keine Erwartung mit Hoffnung gefüllt, dass da irgendwas initiativ gemacht wird und dann vor allem bei so einem großen Rahmen wie dem Schulschach. Ich denke, es ist wichtig, Trainingsmaterialien zur Verfügung zu stellen und Informationen und sowas, weil daran scheitert ja viel, ja, dass die Leute sich ewig vorbereiten müssen. Wir haben ja bei der Chess Tigers Universität da so einen Trainingsplan. Aber es gibt natürlich auch andere Sachen. Das ist, denke ich, die Hauptaufgabe. Und woher soll der Deutsche Schachbund, dessen Aufgabe es ja ist, Mitglieder zu gewinnen, die Mitglieder herbekommen im großen Maße außer aus dem Schulschach? Also alles andere, sowas wie das Damen-Gambit oder irgendwelche Chess.com, das ist ja alles nur zufällig, also ohne Zuwirkung des DSB. Ja, sind ja. Geschenke, genau. Und so Eigeninitiativ kann das aus meiner Sicht nur übers Schulschach kommen. Also, ja, denke ich schon, dass das Aufgabe auch des DSB ist.
Ja. Zumindest so einen ersten Rahmen zu setzen. Ich meine, die Umsetzung muss natürlich dann lokal erfolgen, aber wie du schon sagst, so den ersten Rahmen und vielleicht Materialien an die Hand geben.
Ja. Die Brakeler Hefte oder so gibt es doch auch, Patrick, ne? Das ist du kommst doch aus Brakel.
Ja, Brakeler Schachlehrgang heißt es, glaube ich, von dem Christian Goldschmidt. Der hat ja dann Diplome. Das ist ja so eine spielerische Art für Kinder. Dann fängst du an mit dem Bauerndiplom. Da machst du viele Aufgaben und dann weißt du am Ende, wie die Figuren alle ziehen und kannst du mal ein bisschen Mathe einsetzen und dann machst du am Ende eine Prüfung. Wenn du die bestehst, kriegst du das Bauerndiplom. Und wenn du das fertig hast, dann kannst du mit dem Springerdiplom anfangen und so geht es dann hoch. Eine spielerische Art natürlich für Kids super und auch für die Trainer super, weil dann sind die Aufgaben, du kannst sie schnell kontrollieren und dann kannst du am Ende noch so eine kleine Prüfung machen und die Kinder freuen sich, wenn sie das Diplom kriegen.
Ja.
Ich meine, es gibt sicherlich noch viele andere, aber das ist...
Ja. Die Diplome gibt es, glaube ich, auch von anderen Anbietern. Wir haben das im Verein auch teilweise gemacht mit den Jugendspielern und die waren stolz wie Bolle, ne? Also die Kids, wenn sie dann irgendwie so ein Bauern- oder Turmdiplom kriegen. Also das ist echt eine gute Idee.
Ja
sehr schön. Patrick, Tommy, noch irgendwas auf dem Herzen? Ansonsten würde ich sagen, war es das diese Woche.
Ja, super.
Perfekt. Für dich ein kurzer Abend hier.
Tut mir leid für die Verspätung. Das ist normalerweise nicht mein Ding, Termine zu spät wahrzunehmen, aber ja, ging leider nicht anders.
Kannst du nichts dafür. Diplome gab es auch schon zu Helmut Pflegers Zeiten, schreibt der Thomas hier, ja. Ich glaube, das ist in der Tat der Fall. Ja, sehr schön. Dann vielen Dank an euch beide, speziell natürlich an dich, Patrick, als Gast hier, denn Johnny, du kommst ja nächste Woche hoffentlich wieder.
Und meldet euch alle für Dortmund an. Ich war da letztes Jahr, das ist super. Also falls sie schon ausgebucht ist, anmelden.
Sagen wir mal den Termin, Patrick. Den
haben 1. August Woche, 2. August geht's los. A, Open 9 Runden, B, Open 8 Runden, samstags bis samstags, beziehungsweise samstags bis sonntags. Genau. Aktuelle Teilnehmerlisten gibt es immer online von den Leuten, die auch das Startgeld bezahlt haben. Da wissen wir ja auch, viele melden sich an, bezahlen das Startgeld noch nicht und auf jeden Fall haben wir im Moment noch Kapazitäten, rechnen aber damit, dass es dann wieder voll wird.
Ja, sehr schön. Dann haben wir es. Dann würde ich sagen, schöne Woche euch und bis demnächst. Macht's gut.
Ciao.
Ciao.
Auf Booking.com buchst du dein Ferienhaus ganz einfach. Und dank kostenloser Stornierung passiert das hier nicht mehr.
Wird das gebucht, Leute? Oh, Marc und Tim kommen jetzt.
Bei Booking.com kannst du kostenlos stornieren.
Oh, so einfach.
So geht's problemlos von zu Hause ins Ferienhaus.
Hab eine größere Unterkunft gebucht.
Auf Booking.com findest du dein Ferienhaus ganz einfach.
Und einfach entspannen.
Booking.com, Booking.yeah. Überprüfe vor der Buchung die Stornierungsrichtlinie der Unterkunft.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. Kostenlos-hosten.de. Die Podcast-Re-Evolution.